Das Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten 3 Jahrzehnten so manchen Hype und auch so manche Delle erlebt. Speziell in den letzten 24 Monaten scheint das Thema aber endlich durch die Decke zu gehen. Aber ist es wirklich so? Und wer hat daran eigentlich den größten Anteil? Darüber und über viele andere Themen sprechen wir heute mit einer Frau, die viel davon selbst miterlebt hat und uns deswegen über die Höhen und Tiefen dieser langen Entwicklung Auskunft geben kann. Nicht zuletzt, weil sie selbst schon vor 30 Jahren Deutschlands führende Nachhaltigkeitsberatung gegründet hat.
Grüne Wiese, der Utopia-Podcast zur B2B-Nachhaltigkeitskommunikation.
Willkommen bei Utopia Grüne Wiese, dem B2B-Podcast zur Nachhaltigkeit im Unternehmen. Wir sprechen in jeder Folge mit den dafür verantwortlichen Menschen in den Unternehmen, also allen, die versuchen, Nachhaltigkeit im Business sinnvoll umzusetzen und darüber auch glaubwürdig zu kommunizieren. Wir, das sind meine Kollegin Dr. Maike Gebhardt, Geschäftsführerin von Utopia, und ich, Andreas Winterer, Leiter der Content-Agentur Utopia Content.
In der heutigen allerersten Folge sprechen wir mit Sabine Braun. Sabine ist Gründerin der Nachhaltigkeitsberatung Akzente und für mich persönlich sowas wie die Mrs. Unternehmerische Nachhaltigkeit in Deutschland. Hallo, liebe Sabine.
Hallo, Maike. Danke für die Blumen. Ich freue mich, hier zu sein.
Wann immer ich Sabine zu einem Mittagessen treffe, weiß ich nachher, welche neue EU-Regulatorik auf Unternehmen zukommt und wo Unternehmen gerade in puncto Nachhaltigkeit so richtig der Schuh drückt. Kaum jemand ist so tief verankert in Deutschlands Nachhaltigkeitsszene wie Sabine. Früher war Sabine einmal freie Journalistin und Autorin für Umwelt- und Wirtschaftsthemen, bevor sie, Achtung, 1993 in München die Akzente Kommunikation und Beratung GmbH mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit gründete. Seitdem, also nunmehr über 30 Jahre, berät Akzente große und mittelständische Unternehmen zur Nachhaltigkeitsstrategie, zum Reporting und zu Themen der Kommunikation. Seit 2022 gehört Akzente zur international tätigen Unternehmensberatung Accenture.
Ja, und wir sitzen hier gerade gemeinsam in München, freuen uns über die Gelegenheit, mit Sabine zu sprechen, und zwar heute über Nachhaltigkeit und Kommunikation im Spannungsfeld von EU-Regulatorik und Ukraine-Krise. Das eine ist sozusagen der Motor und das andere ist möglicherweise so ein Showstopper. Das sind so Themen, die wir heute mal ansprechen wollen. Und wir haben so einen Block von Fragen, die für alle Gästinnen gleich sind. Mit denen wollen wir mal anfangen und da musst du sozusagen durch. Nämlich die erste Frage ist ein bisschen persönlich, auch subjektiv manchmal, bei manchen nicht ganz so. Nämlich mal ehrlich und Hand aufs Herz, auf einer Skala von 1 bis 10, wie nachhaltig lebst du denn wirklich?
Ja, da habe ich mir natürlich große Gedanken gemacht und dachte dann, ja, 7. Ich bin schwäbisch erzogen, da gehört so eine gewisse Sparsamkeit dazu. Man isst bei uns auch lieber Spätzle als Fleisch. Also ich heißt, ich esse wenig Fleisch, ich habe kein Auto, mache auch keine Fernreisen. So dachte ich, 7 ist vielleicht, passt ganz gut. Und da ich mir ungern selber in die Tasche lüge, dachte ich, nee, jetzt gucke ich nochmal beim Wuppertal-Institut. Die haben ja diesen ökologischen Rucksack, den man selber berechnen kann. Und habe dort nachgeschaut, meine Daten eingegeben und bin dann auf 22,2 Tonnen gekommen. Das ist mein ökologischer Rucksack, das sind 22,2 Tonnen an Rohstoffen, die ich jährlich verbrauche. Der Durchschnittswert der Benutzer dieses Kalkulators wird mit 28 angegeben. Insofern dachte ich, liege ich schon nicht schlecht, aber 2030 darf ich nur 17 Tonnen haben. Ja? Also insofern liege ich da so in der Mitte und dann denke ich, habe ich das mit den 7 ganz gut erraten.
Das klingt ganz gut, aber da ganz gut ist es ja noch nicht. Ne? Da ist bestimmt irgendwas ganz besonders Unnachhaltiges dabei. Was würdest du denn selber sagen? Oder vielleicht hat es dir das Wuppertal-Institut gesagt. Was ist denn deine unnachhaltigste Konsumangewohnheit, auf die du auf keinen Fall auch verzichten möchtest?
Ja, das war mir eigentlich auch klar, auch ohne das Wuppertal-Institut. Aber das Wuppertal-Institut hat es nochmal sehr deutlich gemacht. Über die Hälfte meines ökologischen Rucksacks entfällt auf meine Wohnung, die ich sehr liebe, und ich muss sagen, ja, ich habe eine Wohnung für mich allein, die mehr als 60 Quadratmeter umfasst. Schlägt dann halt eben ordentlich zu Buche.
Und die würdest du aber nicht hergeben und sagen, ich ziehe jetzt mal eine kleinere Wohnung?
Sie ist mitten im Glockenbachviertel, und wer München kennt, weiß, dass es eine sehr schöne Gegend ist und ich liebe sie sehr, und ich habe auch sehr viele Bücher, ein bisschen Platz brauche ich schon.
Verstehe ich gut.
Sabine, du bist ja, wie wir eben schon gehört haben, seit nunmehr 30 Jahren mit Nachhaltigkeit unterwegs. Damals hat man ja beruflich eher was anderes gemacht. Was hat dich denn vor 30 Jahren motiviert, Nachhaltigkeit zum Beruf zu machen? Damals konnte man mit anderen Themen doch, weiß Gott, mehr Geld verdienen?
Ja, also ans Geld verdienen habe ich, so jung wie ich damals war, noch nicht so richtig gedacht. Es war ganz klar der erste Weltgipfel der Vereinten Nationen, Rio de Janeiro, als das Weltbild einer nachhaltigen Entwicklung verkündet wurde und dann auch von 180 Nationen unterzeichnet wurde. Und das hat mich schon fasziniert. Ich habe ja später dann auch in München an der Agenda 21 mitgearbeitet. Es war ja dann so eine Bewegung, Umsetzung des Leitbilds einer nachhaltigen Entwicklung in der Kommune. Und für mich war das ein neues, faszinierendes Thema, das ich mitgestalten wollte. Man muss vielleicht dazu sagen, du hast vorher erwähnt, ich war ja als Journalistin vorher auch stark in Umweltthemen engagiert. Ich habe viel über Umweltmanagement, über Ökobilanzen, Umweltcontrolling geschrieben. Das war ja Ende der 80er ein großes Thema. Ich habe viel Interviews geführt mit Unternehmern wie Ernst Berger von Neumarkter Lamsbräu oder hier in München. Die Hofpfisterei ist ja sehr bekannt. Damals hat der Siegfried Stocker gerade angefangen, sein Brot auf Ökogetreide umzustellen. Mit denen hatte ich gesprochen und das war für mich sehr faszinierend, was sie gemacht haben. Aber wir hatten ja die Zeit Ende der 80er, wo es dann hieß, Umweltschutz und Wirtschaft, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und da kam aber jetzt mit dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung kam die Dimension Gesellschaft dazu. Und das hat für mich das Ganze rund gemacht und das war der Anstoß, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da ich Wirtschaft liebe und sehr viele kennengelernt habe, dachte ich, das probiere ich mal, die dabei zu begleiten und dabei zu beraten.
1993, das ist dann nächstes Jahr wirklich 30 Jahre her. Da hast du natürlich, sagen wir mal, eine Menge Konjunkturen und Moden im Nachhaltigkeitsbereich gesehen. Wie würdest du denn so die letzten 30 Jahre sehen und beschreiben?
Ja, da gab es ein paar Gipfel und auch viele Dellen. Fangen wir mal gerade da an, wo ich war. Umweltschutz war Ende der 80er Jahre das Thema Nummer eins in Deutschland. Es war die Sorge Nummer eins der Deutschen. Das Umweltbundesamt hat damals ja auch immer Umfragen gemacht, was ist ihre primäre Sorge. Und es war dann in Deutschland Umweltschutz. Gut nachvollziehbar. Wir hatten Tschernobyl, wir hatten Sandus, wir hatten ja sehr viele Umweltkatastrophen, die uns sehr sensibilisiert haben. Deswegen, wir erinnern uns, man sprach damals von den Ökos, es war schon eine sehr starke Bewegung. Die Grünen waren ja auch in den ersten Landtagen und das war so, ja, da ging es dann sozusagen mit dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung 1992 für mich folgerichtig weiter. Das hat dann 1995 ist dann dieser Aufschwung sozusagen ausgebremst worden. Wir hatten in Deutschland ja dann eine starke Rezession, die ja bis 2001 dauerte. Viele erinnern sich vielleicht noch oder zumindest die, die hier mit mir am Tisch sitzen. Deutschland galt als der kranke Mann Europas und wir haben das dann schon auch gespürt, dass die Euphorie der Gründung, die ist dann so 95, 96 etwas abgeflacht. Da war dann übrigens Arbeitslosigkeit die Nummer eins der Sorgen der Deutschen. Wir haben damals auch sehr viel für das Umweltbundesamt gemacht, für das Bayerische Umweltministerium und da waren unter anderem Leitfäden drunter zum Thema Kostensparen durch Umweltschutz. Also das war das Argument, mit dem man damals den Umweltschutz noch versucht hat, so an die Unternehmen ranzubringen. Das war sozusagen die erste Delle, dann 2001 ging es dann wieder bergauf, nachdem die Dotcom-Blase geplatzt war und die EU das Grünbuch Corporate Social Responsibility herausgebracht hatte, was ja das Thema unternehmerische Verantwortung beleuchtete und dort nahm dann so die Diskussion auch ihren Fortgang, für was sind Unternehmen verantwortlich, da kamen dann zum Thema Umweltschutz die Themen Lieferkette, Antikorruption, Compliance, Governance dazu. Das war dann auch eine sehr intensive Diskussion. Ich dachte, ja, jetzt geht's wieder bergauf und jetzt gehen wir da steil auf dem Pfad der Nachhaltigkeit voran. Der Gipfel war dann, als 2006 dann der Stern-Report rauskam, im Auftrag der britischen Regierung ja geguckt hat, was bedeutet der Klimawandel, auch welche wirtschaftlichen Folgen hat der, und das war dann schon sehr ein großer Weckruf. Dann kam kurz später dann der Bericht vom IPCC, vom International Panel on Climate Change, der klargemacht hat, dass der Weltklimawandel schon weit vorangeschritten ist. Wir erinnern uns ja auch an den Film von Al Gore. Und Klimaschutz war dann so 2006, 2007 in aller Munde und auch auf der Titelseite bei der Bild-Zeitung. Und dann kam die Finanzmarktkrise. Dann war erstmal wieder was anderes auf der Agenda. Man hat dann so Dinge gemacht wie Abwrackprämie und hat die Finanzmärkte gerettet und auch die Wirtschaft gerettet. Und danach war so ein bisschen das Thema von vorher vergessen, zumindest so gefühlt. Dann ging es über in Business as usual und ich würde mal sagen, die deutsche Wirtschaft boomte, aber an die Klimakrise hat man dann nicht mehr so richtig gedacht, auch trotz der ausgerufenen Energiewende 2011, als dann Fukushima war und der Atomausstieg beschlossen wurde und wir alle von der Energiewende sprachen. Das kam dann aber doch nicht richtig voran, aber mein Gott, das war dann halt so. Also da tröpfelte es so, wie soll man sagen, es dümpelte sehr vor sich hin. Natürlich hat in einigen Unternehmen ist durchaus auch was vorangegangen, aber so in der Breite war es eigentlich eine Zeit, in der das Thema keine Konjunktur hatte. Dann kam 2015 die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, kurz später dann das Pariser Klimaschutzabkommen und wir dachten, ja, jetzt geht's bergauf, jetzt geht's endlich ganz, ganz rasch nach vorne. Aber 2016, 2017, ja, vielleicht auch noch 2018 waren dann Jahre der Stagnation. Und das ist nicht nur was, was ich erlebt habe, sondern auch viele andere, mit denen ich mich zu dieser Zeit ausgetauscht habe, weil ich dann gedacht habe, Mensch, so vor 2 Jahren, als es dann so richtig aufkam, das Thema, Herrgott, wieso haben eigentlich die 3 Jahre vorher, wieso ist da so wenig gelaufen? Also diese Stagnationsphase, die haben durchaus sehr viele wahrgenommen. Ja, jetzt sind wir dann wieder in einen Hype drin. Mal sehen, wie lang der dann
geht. Ja, ich hoffe mal möglichst lang oder dass es vielleicht der letzte endgültige Hype ist. Aber ich bin ja auch so ein Kind der 80er Jahre, bin mit der Umweltbewegung aufgewachsen, meine erste Stimme war grün. Und wenn ich dann so zurückschaue, dann denke ich mir, ja, manches hat man damals schon gewusst. Ja, manche sagen vielleicht eigentlich, wussten wir damals alles schon. Kann man aber auch kritisieren, so eine Haltung. Was würdest du denn sagen? Wo haben wir damals schon über die gleichen Themen gesprochen und wo haben wir dazugelernt und machen Dinge tatsächlich viel, viel besser als damals?
Ja, ob wir viel, viel besser machen als damals, das ist vielleicht noch dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass der große Unterschied heute ist, ich habe vorher den Weltgipfel in Rio erwähnt, dieses internationale Rahmenwerk. Und ich hoffe, dass die Vereinten Nationen uns das weiterhin bieten, dass die Vereinten Nationen stark bleiben oder erstarken wieder. Das ist ja schon ein Unterschied zu den 80er Jahren, wo wir das sehr stark in Deutschland aufgegriffen haben. Nicht, weil wir so klug sind, sondern weil in Deutschland eben auch aufgrund unserer großen Industrialisierung immer ein sehr starker Nutzungsdruck herrschte und wir die Umweltprobleme tatsächlich auch vor der Haustür hatten. Deswegen war Umweltschutz bei uns schon ein sehr, sehr großes Thema. Aber jetzt sozusagen ist das Ganze auf eine internationale Ebene überführt mit dem Rahmenwerk der Vereinten Nationen. Ich meine, das ganze Thema Menschenrechte oder natürlich auch Klima, ja, das Kyoto-Protokoll, das geht ja alles auf diese Konferenz im Jahr 1992 zurück, die seither ja auch regelmäßig stattfindet. Und die Sustainable Development Goals oder vorher auch schon die Millennium Goals, das sind alles, das ist doch ein anderer Rahmen, in dem wir unsere nachhaltige Aktivitäten verankert sehen.
Also wir erleben eigentlich, du hast eben Paris angesprochen, bei Utopia schon seit 2015 wirklich wie auf KonsumentInnenseite das Thema anzieht. Wenn wir auf Unternehmensseite schauen, da kann man sagen, in den letzten 24 Monaten verändert sich ja was. Da erleben wir einen regelrechten Hype, vermutlich nicht zuletzt getrieben durch EU-Regulatorik. Und da meine Frage an dich, wie nimmst du wahr, du bist ja nah dran an Unternehmen, wie hat sich die Relevanz von Nachhaltigkeit in Unternehmen verändert in den letzten wirklich 18 bis 24 Monate, also mal die Zeitreihe ans Ende betrachtet. Und was sind dabei die Treiber, also neben der EU-Regulatorik, was sind die Treiber für die Veränderung?
Naja, das Thema ist tatsächlich in Chefetagen, wie man so schön sagt, in den Aufsichtsräten und im Management angekommen. Und du hast natürlich recht, der große Treiber ist die Regulatorik, die ja auf die Finanzmärkte hinwirkt. Ja, die EU-Regulatorik soll ja darauf hinwirken, dass mehr Kapital aus privaten Quellen für nachhaltige Projekte zur Verfügung gestellt wird. Und dafür braucht es ja dann die Transparenz der Wirtschaft, um das in diese Kanäle zu lenken. Und wenn Unternehmen merken, dass sie dass der Zugang zu Kapital schwieriger ist, dann ist es natürlich ein enormer Treiber, hier auch etwas zu ändern. Also wir haben auch erlebt, dass der Finanzvorstand oder die CFOs jetzt auf das einen Blick haben, die vielleicht vor 5 Jahren noch nicht wussten, was Umweltschutz oder Klimaschutz ist. Also insofern die Regulatorik ist ein sehr, sehr starker Treiber mit im Hebel, den sie eben an den Finanzmärkten ansetzt. Und das ist ja auch sehr schlau und klug gedacht. Aber genauso wichtig waren meines Erachtens Fridays for Future. Ich habe sehr viele Manager, Aufsichtsräte, Vorstände erlebt, die mir dann in Gesprächen erzählt haben, ja, mein Sohn ist da dabei, meine Tochter ist jetzt Vegetarierin. Also das hat die ganz unmittelbar betroffen. Diese Bewegung, diese ja, Jugendbewegung, die klar machen, es muss sich was ändern, wir haben Angst vor unserer Zukunft. Das hat das Thema an den Mittagstisch gebracht. Das hat wirklich ganz unmittelbares Erlebnis bei den Eltern oder bei den Müttern und Vätern gezeitigt. Die haben gemerkt, da verändert sich was. Ja? Da ist durchaus was im Gange, was unsere Welt, auch unsere Konsumgewohnheiten komplett in Frage stellt. Und das hat, glaube ich, diese Verunsicherung zusammen mit der Regulatorik hat so eine Zange sozusagen gebildet, die doch dazu führt, dass das Thema jetzt richtig ernst genommen wird und auch erlebt wird, ja, in seiner Notwendigkeit. Hinzu kam sicherlich, wenn man davon spricht, ja, emotionales Erlebnis ist ja immer mindestens so wichtig wie rationale Begründungen, und der Finanzmarkt ist die rationale Begründung, und die Kinder das emotionale Erlebnis, aber auch die Flut im Ahrtal oder jetzt die Dürre im Sommer, die ja wirklich ganz offensichtlich war, ich glaube, das hat auch ein Erlebnis geschaffen, dass Menschen merken, die Veränderung rückt uns auf die Pelle und wir müssen dagegen angehen.
Du hast jetzt gerade von Finanzvorständen und CFOs gesprochen. Würdest du sagen, das, was du da gerade beschrieben hast, gilt nicht nur für die großen, sondern auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen?
Ja, also ich fand es ganz spannend, dass es natürlich die Finanzer in den Unternehmen sind. Beim Mittelständler ist es dann kein Finanzvorstand, sondern der Finanzmanager. Also das gilt sicherlich auch auf jeden Fall für den Mittelstand. Und ich erlebe im Mittelstand ja auch viel Unternehmen, die natürlich auch über ihr Geschäftsmodell nachdenken. Der Mittelstand ist ja manchmal noch direkter bei Kunden dran oder ist auch manchmal flexibler. Also ja, wenn ich von Vorständen spreche, dann war das jetzt nicht, um den Mittelstand auszuschließen.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du dir sehr wünschen würdest, dass die UN in ihrer Rolle gestärkt würde. Da sehen wir ja so ein bisschen Erosionsprozesse gerade, auch im Zuge des Ukraine-Konflikts. Denkst du, die Ukraine-Krise wird diese positive Entwicklung, diesen Hype, den wir gerade haben, den ich ja gar nicht Hype nennen möchte, sondern eigentlich positive Entwicklung, aber denkst du, das wird das so ein bisschen auch wieder ausbremsen? Wird das so eine Delle sein wie die Finanzkrise?
Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Da bin ich jetzt auch vielleicht etwas überfragt, ja. Sorgen macht sich jeder, ich auch, und jetzt hat auch niemand eine Kristallkugel, ja. Ich würde mal sagen, ich ahne schon, dass der Aufschwung dieses Thema jetzt wieder etwas bremsen wird. Zugleich zeigt uns aber gerade die Ukraine-Krise mit unserer Abhängigkeit von einer nicht nachhaltigen Energiequelle, wie wichtig die Energiewende ist und dass wir sie wirklich schaffen müssen. Viele haben ja gedacht, so Erdgas als Brückentechnologie klingt ja schön, und Brücke, ja, 5 Jahre, 10 Jahre, ach ja, hat man mal eine Brücke. Und das war eigentlich fatal, das war eine falsche Sicherheit. Und das merken wir jetzt. Man muss jetzt aber auch sagen, dass natürlich in der Komfortzone, in der wir waren, bewegt sich ja niemand gerne. Wir brauchen tatsächlich immer eine gewisse Dringlichkeit. Wir sind niemand, die sagen, ja, in 20 Jahren könnte das und das passieren. Jetzt bereiten wir uns darauf vor. Wir brauchen das tatsächlich was verändern, auch die Dringlichkeit. Und die ist jetzt tatsächlich da. Und übrigens, diese Veränderung, das gilt ja für Individuen genauso. Die ändern sich auch nicht so gern. Ja, das ist dasselbe. Wir haben jetzt diese Dringlichkeit aufgrund dieser Krise. Und deswegen glaube ich, dass sie viel anstoßen kann, was uns noch viel länger gedauert hätte. Natürlich werden wir auch erleben, dass wir Branchen haben, die Gewinner sein können, aber wir werden auch viele haben, die eher zu den Verlierern gehören. Also ich hoffe ja auch immer noch, wie ihr, wie viele, dass die Ukraine Krise, wir sagen Krise, es ist ein Krieg, den wir nicht gut finden können, dass er doch vielleicht bald vorbei ist und dass wir gemeinsam dann auch in die, der Richtung auch gemeinsam mit der Ukraine vorangehen können.
Kommen wir mal auf den Kern eurer Tätigkeit oder einen Kern eurer Tätigkeit bei Akzente zu sprechen. Ihr macht seit fast 30 Jahren Nachhaltigkeitsberichte, sowohl für große Konzerne, aber auch für die mittelständische Wirtschaft. Letztere musste ja, wenn sie nicht kapitalmarktorientiert war, also mehrheitlich definitiv ja noch nicht berichten. Das ändert sich jetzt. Nun steht in den nächsten Jahren Hunderten von Unternehmen die Berichtspflicht ins Haus. Wissen die Unternehmen überhaupt schon, also mehrheitlich, was auf Sie dazukommt?
Naja, so langsam ahnen Sie es. Es gibt auch viele, die es wissen. Also es sind ja nicht wenige Unternehmen, die freiwillig auch schon berichtet haben in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass doch noch, wenn wir davon sprechen, wie viele es sind, Maike, dann sind es 15.000. Und da glaube ich schon, dass also die Hälfte noch nicht so richtig weiß, was das bedeutet und auch gar nicht die Zeit hat momentan, sich darum zu kümmern. Das ist ja nun auch eine Folge des Ukraine-Kriegs und der Lieferengpässe noch von Corona-Zeiten her. Und die haben ja in den Unternehmen gerade auch wirklich richtig, richtig viel zu tun, um mit all dem umzugehen. Und ich glaube, die Hälfte wird schon denken, ja, schauen wir mal, was da kommt und kümmern wir uns drum, wenn es dann soweit ist. Aber natürlich raten wir allen an, sich früher drum zu kümmern, weil es nicht um ein paar Zahlen geht, so ein paar mehr Zahlen und ein bisschen mehr Nachhaltigkeitsimage, sondern es ist ja wirklich eine sehr umfassende Transparenz über Klimaschutz, über Ressourcennutzung, über soziale Themen und über Unternehmensführung, die dargelegt werden muss. Und dann wird natürlich auch gefragt, wer ist da verantwortlich für das Thema, wer ist bei euch für Klimaschutz verantwortlich, was habt ihr da für Konzepte, wie managt ihr die Risiken, welche Risiken habt ihr? Und das ist natürlich ein ganz grundsätzliches Umdenken auch, das da gefordert wird. Und ich glaube, da haben viele sich noch nicht klar gemacht, was das auch bedeutet, in den Strukturen anzupassen.
Ihr habt ja viel direkt mit Unternehmen zu tun und kriegt da natürlich entsprechend viel mit. Was treibt die Unternehmen so um? Was würdest du sagen, wo drückt die eigentlich der Schuh am meisten? Ja, sind die überhaupt schon so aufgestellt, dass sie berichten können? Brauchen die erstmal eine Strategie für die Nachhaltigkeit selber? Wie würdest du das sehen?
Ja, viele sind noch nicht so aufgestellt und natürlich brauchen sie eine Strategie. Vor allem brauchen sie aber die Überzeugung, dass Nachhaltigkeit relevant ist und entscheidend für ihren Zukunftserfolg. Also dass Nachhaltigkeit nicht irgendwas ist, was man tun muss, weil andere es erwarten oder weil man das nun so tut, sondern weil es wirklich zentrale Basis ist, damit ein Unternehmen in Zukunft noch erfolgreich ist. Und das heißt auch, dass sie wirklich verstehen, dass sie auch nach Alternativen suchen müssen, beispielsweise bei Rohstoffen, dass sie neue Lösungen erproben müssen. Und dass sie sich ja in Teilen auch neu erfinden müssen. Das heißt eben eine nachhaltige Unternehmensstrategie haben müssen. Also nicht einfach eine Nachhaltigkeitsstrategie, da benennen wir mal jemanden, der verantwortlich ist und der wird sich schon drum kümmern, sondern tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit in die gesamte Unternehmensstrategie befruchtet, ja, und aufgeht, dass tatsächlich andere, womöglich andere Produkte, veränderte Dienstleistungen daraus hervorgehen. Wir haben ja hier so viel zitierte Branchen wie die Fleischbranche, die in Bedrängnis kommt, natürlich zu Recht. CO2-Ausstoß, der mit dem Verzehr von Fleisch verknüpft ist, ist natürlich relativ hoch. Und da gibt es ja jetzt die Start-ups, die ganz neue Produkte auf den Markt bringen oder bekannte Unternehmen, die mittlerweile mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit Wurst aus anderen Rohstoffen, also aus Erbsen, aus pflanzlichen Proteinen machen. Und das zeigt ja, wir müssen tatsächlich nicht nur das als Risikostrategie sehen, sondern das wirklich als kerngeschäftsverändernde Strategie auch wahrnehmen. Gleiches ist auch in anderen Branchen nicht nur vorstellbar, sondern findet ja auch statt. Der Wandel in der Automobilbranche hin zur Elektromobilität, ja, das stellt ganze Unternehmen auch in Frage. Oder auch in der Baubranche, wo wir erleben, wie Zement ja auch sehr CO2-intensiv jetzt auch zunehmend durch Holz ersetzt wird. Ja, wir haben, glaube ich, ich habe mal gelesen, das erste Holzhochhaus, das jetzt gebaut werden soll. Also da überall erleben wir, dass tatsächlich die Produkte sich auch verändern.
Zement ist ein super Stichwort. 8% der weltweiten CO2-Emissionen sollen von Zement kommen. Finde ich eine wahnsinnig krasse Zahl. Jetzt sind es natürlich alles große Herausforderungen, die du da genannt hast. Aber was würdest du denn sagen, deiner Einschätzung nach oder deiner Erfahrung nach, woran scheitert es denn am meisten? Sind es fachliche Probleme oder ist es, dass in den Köpfen einfach noch nicht der Wille da ist oder dass irgendwelche Abteilungen sperren? Also wollen die Unternehmen oder und können nur nicht oder können sie und wollen nicht?
Je nach Unternehmen kann es auch ganz unterschiedlich sein. Die einen wollen und können nicht und die anderen können, aber wollen nicht. Aber Spaß beiseite. Also es ist auch zum Teil eine gewisse Hilflosigkeit, wenn wir das Thema Kreislaufwirtschaft nehmen. Ja, was wäre eine 100%ige Kreislaufwirtschaft? Alles kommt wieder zu mir zurück. Dann komme ich als Unternehmen auf den Punkt, ja, aber ich habe ja keinen Zugriff auf die Sammelsysteme. Wie kommt zu mir, der irgendwas liefert, was in einem Auto verbaut wird? Wie kommt dieses Teil irgendwann nach 15 Jahren, kann das jemals wieder zu mir zurückkommen? Also wir müssen ja auch über Branchengrenzen hinausdenken, über Unternehmensgrenzen hinausdenken und das sagt sich leichter, als es dann halt tatsächlich in der Realität auch getan wird. Wir haben auch für das schlichte Thema der Transparenz, was mache ich, mit welchen Impact, haben wir in der Berichterstattung natürlich schon mal das Problem auch eine Datenerfassung. Ja, die Datenerfassung ist ja im Bereich Umwelt und Soziales auch nicht so einfach wie Geldbeträge zusammenzurechnen. Und das fehlt dann auch in vielen Unternehmen einfach der Aufbau einer Datenerfassung, der Erfassung der ökologischen sozialen Kennzahlen, nimmt auch Zeit in Anspruch, nimmt Ressourcen in Anspruch und hat nur keine sozusagen Veränderungsstrategie dahinter gelegt. Da hat man erstmal die Basis geschaffen. Das bedeutet auch schon einen riesen Aufwand. Also das ist auch ein großer Painpoint in vielen Unternehmen. Wir haben noch kaum Systeme, in denen die notwendigen Daten in der Verlässlichkeit, in der man sie braucht, auch bereitgestellt werden. Und diese Daten brauche ich ja nicht nur, um Transparenz nach draußen zu schaffen, sondern diese Daten brauche ich in Zukunft ja auch, um mein Unternehmen steuern zu können. Wenn ich also in Richtung Nachhaltigkeit gehe und in Richtung Nachhaltigkeit steuern will, dann brauche ich auch Steuerungsrelevanz. Kennzahlen, die verlässlich und gut und granular erfasst werden. Also da kommt auf die Unternehmen schon sehr viel zu.
Ja.
Und manchmal müssen wir auch ein bisschen Geduld mit ihnen haben.
Werden sich denn auch deiner Meinung nach die Nachhaltigkeitsberichte selbst verändern? Wenn jetzt zum Beispiel der Mittelstand zunehmend auch diese Berichte machen wird, werden die vielleicht kreativer werden, werden sie schlanker werden, vereinfachter? Wird es vielleicht Automatisierungsmöglichkeiten geben?
Naja, ich habe ja vorher schon gesagt, es gibt schon durchaus nicht wenige Berichte, die auch aus dem Mittelstand schon lange veröffentlicht werden. Und da sahen wir in der Vergangenheit und sehen aktuell auch immer noch, dass fast jeder, der seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht macht, noch ja freiwillig, der möchte einen kreativen Bericht, der auch dem Image dient. Und das ist schon okay, meines Erachtens. Natürlich, man will ja bei Mitarbeitern, bei Nachwuchs und beim Kunden punkten. Mittelfristig aber werden die Berichte einfacher, mit klaren Zielen, mit aussagekräftigen Daten. Und dann kommt es auch nicht mehr so auf das Aussehen an, sage ich mal. Ich sage immer, je höher der Reifegrad des Nachhaltigkeitsmanagements ist, desto schlichter ist der Bericht. Da haben wir dann nicht mehr viel Stories drin, sondern da haben wir dann belastbare Zahlen drin. Und wenn die Nachhaltigkeitsberichterstattung dann ab 2025 Pflicht ist, dann wird sie ohnehin Teil des Lageberichts. Und da sind wir ja eher trockenere Formate gewöhnt. Die Nachhaltigkeitskommunikation, das, was wir darunter verstehen, die Begeisterung zu vermitteln, ja, das sind dann Themen, Bilder, Narrative, auch Geschichten, die sich dann in andere Kanäle verlagern werden und dann auch zielgruppenspezifischer wahrscheinlich ausgesteuert werden. Und was das Thema automatisierte Berichterstellung angeht, da bin ich noch gespannt. Ja, werde ich mich darum kümmern, wie sich dann die Texte anders generieren lassen.
Du hast ja gerade mit dem, was du gesagt hast, eine ganz wunderbare Brücke schon zum Thema Kommunikation abseits von Nachhaltigkeitsberichten gebaut. Und eben hast du erwähnt, dass das Große, was jetzt ja passiert ist, dass man wirklich von nicht mehr nur von Nachhaltigkeitsstrategien, sondern von nachhaltigen Unternehmensstrategien spricht, sprich, dass Nachhaltigkeit ins Kerngeschäft wandert. Also nicht mehr nur die CSR-Abteilung, die irgendwas abseits vom Kern macht. Nachhaltigkeit wandert ins Kerngeschäft. Spiegelt sich das deiner Meinung nach schon in der Kommunikation wieder? Also ist Nachhaltigkeit schon Teil der Regel- und der Markenkommunikation? Wo steht da die Kommunikation?
Wo steht sie? Lass mal vielleicht ein bisschen anders anfangen. Also Kommunikation ist tatsächlich immer wichtiger geworden und mir war es ja auch schon vor langer Zeit wichtig, wo es dann manchmal hieß, Frau Braun, gut, dass wir einen Bericht haben und dann geben wir den Mitarbeitern, aber so draußen interessiert es ja niemand. Das hat sich ja tatsächlich auch total geändert. Ich war auch schon, oder wir, soll ich sagen, das ist wirklich ein ganz großer Grundsatz bei Akzente auch, waren schon immer überzeugt, dass es für Nachhaltigkeit Vermittlung und Verständigung braucht. Ja. Also wenn wir gemeinsam große Ziele erreichen wollen, dann müssen wir auch an einem Strang ziehen. Und das gilt für die Unternehmen wie letztlich auch für die Gesellschaft. Und deswegen wollen wir den Beitrag, den ein Unternehmen zu Nachhaltigkeit leistet, so kommunizieren, dass er andere begeistert, dass sie mitmachen und dadurch auch wiederum einen Beitrag zu Nachhaltigkeit leisten. So, das ist jetzt mein Grundsatz oder meine Philosophie zur Kommunikation. Und aus dem heraus ist mir eigentlich die interne Kommunikation gerade noch wichtiger als die externe Kommunikation, weil ich muss ja meine Mitarbeiter zuallererst mal mitnehmen. Und die Unternehmen müssen ja ihre Strategie vermitteln und sie müssen einen internen Wandel anstoßen und den auch fördern. Und dann nur dann können sie Nachhaltigkeit erfolgreich leben und mit ihren diversen Abteilungen, ob das Forschung und Entwicklung ist, ob das Personal ist, alle zusammen dran arbeiten, dass das Unternehmen nachhaltiger wird. Und dann, wenn sie das tun und schaffen, dann können sie auch nach draußen glaubwürdig über Nachhaltigkeit kommunizieren. Und deswegen ist mir so die interne Kommunikation so arg wichtig. Und da tut sich schon auch ein bisschen was. Aber ich finde, da kann man noch viel, viel mehr machen. Und wenn man sieht, dass über 2/3 der Veränderungsprojekte und nichts anderes ist ja Nachhaltigkeit. Es ist ja ein unglaubliches Veränderungsprojekt. Und 2/3 der Veränderungsprojekte in Unternehmen scheitern, weil es an guter Kommunikation fehlt. Dann muss uns ja klar sein, dass also die interne Kommunikation zunächst der wichtigste Punkt ist, wo man ansetzen muss. Und wenn ich schaffe, meine Mitarbeiter zu begeistern, die alle hinter dieses Thema und die Produkte zu bringen, dann kann ich es auch gut nach draußen kommunizieren. Und ich glaube, das ist bislang in wenigen Unternehmen der Fall. Und deswegen ja auch in der Markenkommunikation ist es, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen.
Vielen Dank für den Hinweis auf die interne Kommunikation. Da bin ich völlig bei dir, weil es wird ja doch oft darauf reduziert, man erzählt ein bisschen, was man macht, oder man stellt halt den Nachhaltigkeitsmanager, die Nachhaltigkeitsmanagerin ein. Dabei müssen ja eigentlich alle Nachhaltigkeit tatsächlich, die Leute, die Produkte entwickeln, müssen andere Produkte entwickeln, die im Einkauf sitzen, müssen auf andere Dinge achten. Also insofern in der Tat. Und dabei, wie gesagt, es geht nicht nur um Unterhaltung von Mitarbeitern, sondern wirklich um Change. Deshalb danke für den Hinweis. Jetzt gehe ich nämlich trotzdem nochmal zur externen Kommunikation. Deshalb danke und quasi fast schon Entschuldigung, weil ich nochmal über die externe spreche. Kürzlich wurden in Berlin die Marketing for Future Awards verliehen. Ich war da auf dem Podium und durfte diskutieren über den Stand der Nachhaltigkeitskommunikation. Durchaus kritisch, selbstkritisch die Branche. Du warst dieses Jahr Mitglied der Jury. Und spannenderweise hat es keine Kampagne durch die Jury geschafft. Die hatte nämlich nicht nur die Nachhaltigkeit oder nicht nur die Kreation im Blick, sondern eben gleichermaßen auch die Nachhaltigkeit und die Kommerzialität. Das heißt, keine Kampagne hat beides geschafft. Entweder gab es exzellente Kreationen, aber dann haben die Leute aus Nachhaltigkeit sich den Daumen gesenkt. Oder es gab tolle Nachhaltigkeit, aber das war den Kreativen wirklich nicht herausragend genug. Also deshalb meine Frage an dich, wo stehen wir denn gerade in der Nachhaltigkeitskommunikation? Gibt es zu wenig gute Nachhaltigkeitskommunikation?
Also gute Nachhaltigkeitskommunikation ist eingebettet in eine Transformationsstrategie und kreativ. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, es gibt noch zu wenig gute Nachhaltigkeitskommunikation. Muss allerdings auch sehen, dass es nicht ganz so einfach ist. Man muss sich schon arg mit dem Thema auseinandersetzen. Ich sage immer, es lässt sich leicht sagen, ich habe hier ein 100%ig nachhaltiges Produkt. Ja, das klingt toll, 100% nachhaltig. Das ist eine einfache Botschaft, so hat sie die Werbung gern, so kann man das auch irgendwie zuspitzen. Aber es ist natürlich Blödsinn. Zu erzählen, was das Produkt besser macht, also nicht dieses Bingo-Board nachhaltig herzunehmen, erzählen, was das Produkt besser macht. Seine Herkunft, seine Zusammensetzung, die Art und Weise, wie es produziert wurde, was ein konkreter Nutzen ist für den Kunden, für die Gesellschaft. Das ist schwieriger, im Grunde spannender, aber ist natürlich auch wieder, man sieht mehr Zeilen, das kriege ich nicht auf ein Plakat, ja. Also das ist diese Zuspitzung, ist dann, die Kreation auch oft braucht, ist schwieriger, aber ich bin überzeugt, es ist machbar. Ich meine, dass ich gute Kommunikation nur machen kann, wenn ich, wie gesagt, die strategischen Ziele habe und die Mitarbeiterinnen, die strategischen Ziele mit Freude umsetzen. Und dann komme ich zu veränderten Produkten und Dienstleistungen, die zu mehr Nachhaltigkeit in der Gesellschaft führen. Und dann kann ich da drauf eine ganz tolle Kommunikation setzen. Weil dann zu meinen, dass sich das Gute von selbst verkauft, das meine ich auch nicht. Also auch nach draußen muss ich für Nachhaltigkeit begeistern. Das ist dann auch meine Verpflichtung als Nachhaltigkeitstransformationsunternehmen. Ich brauche wirklich Kreation und kreative Mühe, um Zielgruppen da auch mitzunehmen. Aber wie gesagt, eingebettet in die Transformationsstrategie und dann auch mit Kreativität umgesetzt.
Braucht man dafür mehr Nachhaltigkeits-Know-how in den Agenturen? Weil es ja auch immer darum geht, aus meiner Überzeugung, nicht nur sich von dem einzelnen Produkt oder der einzelnen Sache, dem einzelnen klimaneutralen Produkt begeistern zu lassen, sondern man eigentlich gucken muss, steckt da eigentlich Substanz hinter? Braucht man dafür mehr Know-how oder woran liegt's? Dass nicht beides zusammenkommt, weil Kreativität ist in den Agenturen ja reichlich vorhanden.
Ja, da hast du recht. Also ich glaube schon, dass man mehr Detailwissen braucht und ich sehe aber auch, dass die Branche da gerade dabei ist, sich das auch drauf zu schaffen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, so Werber sind, können das nicht, nein. Aber man muss schon tiefer in die Produkte eintauchen. Ich sage immer, Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz komplexes Thema und Nachhaltigkeit lässig ist ein Buzzword, in das jeder alles hineingeheimnissen kann. Ja, was heißt Nachhaltigkeit? Das heißt Klimaschutz, Umweltschutz, Artenschutz, heißt soziale Gerechtigkeit, heißt Steuergerechtigkeit, heißt Fairness, heißt gute Arbeitsbedingungen, heißt faire Entlohnung, heißt Menschenrechte in der Lieferkette. Und da, wenn du da runtertauchst auf diese Ebenen, ja, und dann wirklich sagst, was ist jetzt, was mache ich anders, was mache ich besser? Auf diesen Ebenen, dann kommst du der Sache natürlich schon näher und musst nicht mit so einem Buzzword Nachhaltigkeit oben arbeiten. Aber ja, das bedeutet schon, dass man sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen muss.
Ich bin ja so ein Tagesschau-Gucker und vor der Tagesschau läuft ja immer der Werbeblock und da fällt mir schon auf, dass praktisch alle Unternehmen plötzlich nachhaltig sind. Ich verwende echt ungern das Wort Greenwashing, weil ich finde, dass man gerade als Konsument immer sehr, sehr schnell dabei ist, so den Vorwurf zu erheben, oft ohne zu wissen, wie schwierig das für die Unternehmen ist, diese Transformation, du hast ja viel auch darüber gesprochen, diese Transformation wirklich durchzuführen. Aber zugleich sehe ich schon auch, dass da ja mehr Greenwashing auch stattfindet. Und wir wissen, wir haben ja auch eine Studie dazu gemacht, die Utopia-Studie, wo wir halt sehen, dass das Misstrauen der Konsumenten einfach steigt, wenn zu leichtfertig mit diesen Begriffen, wie zum Beispiel Klimaneutralität, umgegangen wird und auch eine gewisse Unsicherheit dann entsteht, dass die Konsumenten sagen, naja, irgendwie der Andreas versichert mir, dieses Unternehmen ist wirklich grün, aber die Botschaften, die dieses Unternehmen vermittelt, sind die gleichen Botschaften, wie da drüben der Ölkonzern hier sie verbreitet. Auch zum Beispiel bei Finanzinstituten ist das echt auffällig, dass praktisch Geldinstitute, die sich noch vor 3 Jahren überhaupt nicht für Nachhaltigkeit interessiert haben, irgendwie Nachhaltigkeit jetzt irgendwie in der Kommunikation haben. Und die Konsumenten, glaube ich, sind schon zunehmend verunsichert, dass sie nicht mehr wissen, welchen Botschaften und Absendern können sie denn vertrauen und welchen nicht. Siehst du das als echtes Problem, dass das Konsumentenvertrauen verspielt wird, dass Konsumenten vielleicht irgendwann sagen, ist doch völlig egal, ist doch eh alles das Gleiche, also achte ich gar nicht mehr auf die Dinge?
Ja, das sehe ich absolut. Ich sage immer, es gibt keine nachhaltigen Produkte beispielsweise. Es gibt nur Produkte, die bestimmte ökologische oder soziale Eigenschaften haben. Und die sollte man nennen. Also deswegen, ich plädiere ja immer dafür, das Wort Nachhaltigkeit nicht exzessiv zu nutzen, sondern darüber zu sprechen, über Energiesparen, über Klimaschutz, über Recyclingfähigkeit und. Ich habe eure Studie da auch gelesen, habe da ja auch gesehen, dass 79% der Konsumentinnen meinen, je mehr ein Unternehmen über Nachhaltigkeit kommunizieren, desto besser sei es für das Thema. Jetzt bin ich da auch ein bisschen gespalten. Also einerseits ja, weil ich glaube, dass je mehr über das Thema sprechen, desto präsenter und lebensstilprägender wird es einerseits, ja. Zum anderen muss man natürlich vorsichtig sein, dass es nicht zur Entwertung führt, ja. Und deswegen würde ich immer gerne auf die nächste Ebene runtergehen und mit diese Welt der Nachhaltigkeit, über die mehr sprechen, also über mehr über soziale Gerechtigkeit, über Steuergerechtigkeit,
über die ganz konkreten Dinge.
Über die konkreten Dinge, ja. Und da, dann kann ich es auch sehr gut mit meinem Unternehmen verkoppeln und sagen, und nicht sagen, ich bin nachhaltiger als der andere. Nein, ich bin energiesparender als jemand anders. Weil ich sehe schon auch und habe auch Sorge, dass das gilt heute schon als Buzzword Nachhaltigkeit, ja, dass es irgendwann eine Hülse ist, in die jeder alles reingibt und jeder sagt, pff, ja, kann ich ja nichts mehr drauf geben. Also mein Plädoyer runter auf die nächste Ebene und da, so klug sind wir eigentlich, dass wir das alles mitmachen können und das einfach auch mal auffächern können. Was heißt denn Nachhaltigkeit? Sonst können wir auch nicht gut drüber reden, ja, wie wir nachhaltiger werden können. Ja.
Mir stößt ja manchmal ein bisschen auf und das sage ich mit aller gebotenen Vorsicht, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir bei der Nachhaltigkeitskommunikation manchmal wie ein bisschen andere Regeln haben als bei anderer Kommunikation, dass wir uns nämlich gerne auch für mittelmäßige Leistungen schon wahnsinnig abfeiern. Also da wird ein Produkt klimaneutral gestellt, aber ich meine, gleichzeitig hören die Konsumenten in den Nachrichten, dass der CO2-Ausdruck der Nation weiter steigt, aber alle Produkte sind klimaneutral. Also werden kleine Schritte gemacht und über Kampagnen so bauscht, dass der Eindruck entstehen könnte, man hatte jetzt schon das Klimaproblem als und für sich als Unternehmen gelöst. Das nehme ich wahr. Gleichzeitig gibt es natürlich absolut das berechtigte Interesse, wenn man ordentlich was für Nachhaltigkeit getan hat, darüber auch zu kommunizieren und einen Unterschied zu machen. Was ratet ihr denn Unternehmen, wie sie umgehen sollen mit diesem Spannungsfeld? Sie haben was geleistet, sie haben jetzt noch nicht die Welt gerettet. Was ist euer Rat an Kunden?
Naja, es ist legitim, dass Unternehmen, die tatsächlich was besser machen als andere, es auch herausstellen, weil wir sagen auch immer, das Gute soll wachsen. Also wenn ich was Gutes habe, soll ich das auch gut verkaufen dürfen und soll ich das auch an Mann bringen, ja? Und ich bin noch nie jemand gewesen, der sagt, ach, das ist ja Vertrieb, Igitt, ja? Also gute Produkte sollen bekannt werden und sollen dann auch gekauft werden. Also deswegen bin ich da sehr für Werbung und für Kommunikation. Ich sehe, und du hättest jetzt wahrscheinlich gerne eine klare Antwort von mir, die ich aber so nicht geben kann. Ich sehe eben schon auch das Problem, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, in der Menschen immer nur noch kleinere Schnipsel aufnehmen und niemand mehr einen ganzen Artikel sogar durchliest. Wie kriege ich jetzt komplexe Botschaften an den Menschen? Ja, dann kommt es halt wieder dazu, dass alles auf einen Claim zugespitzt wird. Gar kein böser Wille womöglich, ja, und der ist dann halt eben doch eher Greenwashing. Aber um es nicht so zu machen, müsste ich eine komplexe Geschichte erzählen, die mir dann wieder niemand liest. Also da müssen auch manche Konsumenten sich klar machen, dass sie dazu auch beitragen letztlich, ja. Aber wir empfehlen den Unternehmen, sich auf ihre Produkte zu vertrauen, die gut sind und sie nicht mit irgendwie einem falschen Etikett klimaneutral zu überhöhen und in der Kommunikation tatsächlich auch mal ehrlich zu sagen, dass man noch nicht so weit ist und dass man dazulernt. Das ist jetzt nicht ganz einfach im Marketing, ja. Das ist eher was Unternehmenskommunikation, andere Kommunikation drumherum auch machen kann, diese Geschichten zu erzählen und dadurch auch ein Background zu schaffen, wo Unternehmen auch mal Schwierigkeiten aufzeigen und ja, dann auch zeigen, wie man vielleicht auch mit Unternehmen gemeinsam an Lösungen arbeiten könnte. Also es gibt da auch so einen ganz schönen Leitfaden von einem Institut, habe ich neulich gesehen, die da auch mal die ganzen Floskeln durchgegangen sind und irgendwie angemerkt haben, was geht gar nicht. Also klimaneutral ist, glaube ich, so ein Begriff, der mittlerweile durch ist und das Thema auch biologisch abbaubar, das sind so Dinge, die glaube ich, bei den Konsumenten mittlerweile ein bisschen verbrannt sind. Wir agieren heute schon in einer Welt, die so voll von Kommunikation ist, dass es eine große Herausforderung ist, gute Botschaften knapp und prägnant zu bringen.
Ich interessiere mich viel für den Sektor Energie und auch Finanzen. Und da sehe ich, dass sich einige Unternehmen schon ein bisschen schwer tun. Also die machen, also die kleinen Unternehmen, die Ökobanken oder Ökostromanbieter, machen viele Dinge richtig und haben es aber schwer, ihre Botschaften oder die Andersheit ihrer Produkte an den Mann zu bringen oder die Frau, während zugleich große Energiekonzerne, große klassische traditionelle Banken halt einfach Kampagnen. Es ist ja auch nicht so, dass die Behauptungen aufstellen, die irgendwie falsch wären, aber so den Eindruck erwecken. Für mich ist ein Beispiel, das war ein Energiekonzern, der schon vor 5 Jahren irgendwie so eine Werbekampagne mit Gezeitenkraftwerken fuhr. Und diese Gezeitenkraftwerke gibt es halt einfach nicht. Und ich frage mich halt manchmal, müssten wir oder müssten die, die es ernst meinen, nicht eigentlich mal aggressiver gegen die Greenwasher vorgehen?
Naja, die Deutsche Umwelthilfe vergibt ja schon einen jährlichen Preis für das schlimmste Greenwashing. Und das finde ich ja auch ganz, ganz gut, dass wir wissen, dass es NGOs gibt oder auch andere gibt, die solche Kampagnen nicht durchgehen lassen. Also, dass man nicht ungestraft lügen darf. Ja, ich plädiere dennoch dafür, und da komme ich nochmal auf das Thema Kreativität zurück. Das heißt nicht lügen, also, aber ich plädiere dennoch, ich möchte jetzt diejenigen, die kreative Kampagnen machen sollen und auch Nachhaltigkeit auch oder Energiesparen oder Klimaschutz rüberbringen sollen, ich will jetzt auch nicht einfach hängen lassen. Also ich plädiere schon auch dafür, dass man sich kreativ was traut. Nicht lügen, aber auch was trauen. Weil ich glaube, wir in Deutschland sind jetzt, was das angeht, wir haben nicht so furchtbar viel Humor und wir bringen dann wichtige Sachen manchmal so trocken rüber. Und ich glaube, man sollte hier auch sich manchmal ein bisschen mehr trauen und nicht schon vor Vorsicht irgendwie gute Ideen abschneiden. Das habe ich manchmal ausgefühlt, dass man dann schon wieder so arg Angst hat, oh Gott, das könnte jetzt in Greenwashing münden und da könnten die anderen. Also wenn man nicht lügt und wenn man weiß, man hat das, was drin ist, stimmt, dann kann man auch mal bold auftreten. Ja, damit, weil ich möchte ja auch Kommunikation sehen, die Freude macht. Ja, ich bin überzeugt, es funktioniert. Ja, und zu viel Angst durch irgendwie zu viel Greenwashing diskreditieren bringt es auch nicht, wenn man alle schon irgendwie diese Schranke im Kopf
haben. Also da höre ich so ein bisschen raus, eigentlich sind wir fast übervorsichtig.
Ja, ja.
Ich finde das einen wunderbaren Schlusspunkt, weil in der Tat, ich glaube auch gute Kommunikation kann ein wahnsinniger Motor für Veränderung sein, trägt ja auch mit dazu bei, dass in den Unternehmen eben der Eindruck entsteht, dass man tatsächlich sich mit Nachhaltigkeit positionieren kann und es nicht nur Geld kostet. Also insofern, ich habe eine große, große Sehnsucht nach geiler Kreation, die aber redlich ist. Das ist es, ne?
Und das hast genau, du schön gesagt, lieber Maike.
Ja, ja.
Geil, aber redlich.
Ja, wir sind aber noch nicht ganz am Schluss.
Wir sind nicht ganz am Schluss, ja. Genau. Vielen Dank bis hier. Jetzt kommen wir wieder zu drei Fragen, die feste, fixe Fragen sind, für alle gleich und die wir allen unseren Gästen hier stellen wollen.
Ja, nämlich wie zuversichtlich dürfen wir denn deiner Meinung nach sein? Du hast natürlich auch keine Kristallkugel, hast du heute schon erwähnt, aber wie zuversichtlich dürfen wir sein, dass wir das 1,5 Grad Klimaziel noch erreichen?
Ja, du hast erraten. Ich schicke vorweg, dass ich keine Klimaexpertin bin. Sehr wahrscheinlich werden wir 1,5 Grad überschreiten. Aber ich bin aus Prinzip zuversichtlich. Ich glaube, dass es nicht so viel mehr wird und ich hoffe, dass wir unter 2 Grad bleiben oder bei 2 Grad bleiben. Ich bin deswegen zuversichtlich, weil sich anders Zukunft gar nicht gestalten lässt. Und das ist unsere Pflicht. Wir müssen Zukunft gestalten. Und das kann ich nicht mit einer resignativen Einstellung. Ich bin aber auch optimistisch, weil ich in den vergangenen 2 Jahren sehr viel gehört und gelesen habe von Start-ups, die an technologischen Lösungen, an Innovationen arbeiten für Infrastrukturen. Also die nicht mehr die fünfte digitale Handelsplattform aufsetzen oder Fintech gründen, sondern die tatsächlich an Wasserstofftechnologie arbeiten, an Vertical Farming. Und ich glaube, dass das tatsächlich in den letzten 2 Jahren stärker zugenommen hat, diese grünen Start-ups. Und ich glaube auch, dass wir als Menschheit angesichts der Krise zu bahnbrechenden Innovationen fähig sind. Leider halt immer erst kurz vor knapp, aber ich glaube daran.
Ja, Sabine, ich freue mich wirklich über deinen Optimismus. Das tut mir gerade gut in diesen Zeiten, dass du zumindest glaubst, dass wir unter 2 Grad bleiben. Wenn man anschaut, vor welchen Aufgaben Unternehmen gerade stehen, und unterstellen wir mal wirklich, schauen wir auf die Unternehmen, die wirklich wollen. Was sind die großen Barrieren für Unternehmen, Paris-konform zu werden, ihre CO2-Emissionen wirklich runterzukriegen? Also ich meine nicht Kompensation, runter mit den Emissionen. Was sind die größten Barrieren?
Also die liegen mit Sicherheit in der gesamten Lieferkette, weil wenn wir von klimaneutral sprechen oder von Paris-konform, dann sprechen wir ja nicht nur über die eigene Produktion, sondern über die gesamte Wertschöpfungskette. Und ich glaube, in der Eigenproduktion ist es noch vergleichsweise einfach zu machen, wobei auch jetzt gerade es nicht so einfach ist mit dem Thema Energie. Aber dort haben die Unternehmen das noch eher im Griff, als so zu wissen, wo überall in meiner Lieferkette und wo fällt CO2 an und was musste man tun, um dort CO2 zu vermeiden. Also da sehe ich, das ist eine immense, nicht nur Barriere, das ist eine Riesenaufgabe. Weiß noch nicht, bis wann man die bewältigt haben kann.
Dann gehen wir mal von der globalen Sicht, die man ja in der Tat bei so einer globalisierten Wirtschaft braucht, trotzdem mal auf eine deutsche Sicht zurück. Wenn du jetzt einen Tag lang Deutschland regieren, Entscheidungen treffen könntest ohne Koalitionszwänge, was wäre die wichtigste politische Initiative, die du auf den Weg bringen würdest, um Deutschland so einigermaßen auf, sagen wir mal, 1,8 Grad Kurs zu bringen?
Also du wirst jetzt lachen, zuallererst würde ich das Tempolimit durchsetzen.
Dankeschön.
Als Signal, dass Veränderung auch bei uns geht und nicht vor heiligen Kühen Stopp macht, ja. Aber ich hätte noch andere Ideen. Das wäre so ein Signal, das wäre für mich ein wirklich großes Symbolkraft, ja. Auch wir in Deutschland Tempolimit, ja, und das geht jetzt. Dann würde ich in Baden-Württemberg bestehende Solarpflicht für neue Gebäude und für bestehende, wenn Dächer saniert werden, auf das ganze Bundesgebiet ausweiten. Ein Programm für 1 Million Ladesäulen einführen und an allen Schulen das Fach nachhaltige Entwicklung auf den Lehrplan setzen mit viel Projektarbeit.
Wunderbar. Sabine, wann gehst du in die Politik?
liebe Maike, wahrscheinlich nicht.
Ja, aber trotzdem danke für das tolle Gespräch, für die vielen Informationen, für die Einblicke. Fand ich ganz großartig.
Ja, vielen Dank. Ich war gerne bei euch.
Ich schließe mich dem Dank nur an. Es war eine große Freude, wie immer, mit dir, Sabine.
Und unseren Zuhörern danken wir natürlich auch, nämlich, dass sie heute dabei waren, zugehört haben. Und wir kommen nicht um die üblichen Bitten herum, nämlich bitte abonniert den Podcast in der App. Dann sehen Sie zum Beispiel sofort, wenn eine neue Folge kommt. Denn anders als der normale Utopia-Podcast erscheinen wir nicht wöchentlich. Da wäre es schon wichtig, einfach zu wissen, hey, jetzt kommt eine neue Folge.
Und noch eine Bitte von mir. Erzählen Sie möglichst vielen Kollegen in Ihrem Business davon. Teilen Sie unseren Podcast zum Beispiel auf LinkedIn und so weiter und so weiter. Unser Anliegen bei Grüne Wiese ist es, einen aufrichtigen Blick hinter die Kulissen zu werfen, die Herausforderungen bei Nachhaltigkeit und bei Nachhaltigkeitskommunikation in Unternehmen sichtbarer zu machen und so dazu beizutragen, dass wir alle voneinander lernen und am Ende das Business als Ganzes erfolgreicher, nachhaltiger machen können.
Und das geht eben am besten, indem wir uns alle mal gemeinsam ehrlich machen und gegenseitig aufschlauen. Und insofern schickt uns gerne auch eine Mail an podcast@utopia.de, betrifft Grüne Wiese, wenn Sie zum Beispiel Kritik, Anregungen, Ideen für unseren Podcast haben. Und damit ciao und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Grüne Wiese, der Utopia-Podcast zur B2B-Nachhaltigkeitskommunikation.